Grüße euch. Ja, im Vorfeld war es ein bisschen spannend, was den Predigttext betrifft, muss ich schon sagen. Ich hatte 2. Mose, wie gesagt, weitergegeben. Dann rief der Erwin nochmal an und sagte, hatten wir schon. Es war, und zwar durch deinen eigenen Sohn. Also habe ich Michael angerufen, gefragt, hast du hier über das Thema schon mal gepredigt und welche Schwerpunkte hattest du? Da sagte er zu mir, da habe ich noch nie drüber gepredigt, weder bei Krishona noch sonst irgendwann. Okay, dann stellte sich aber nachher heraus, die Mirjam hatte darüber schon mal gepredigt. Dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und dann dachte ich, ich rufe doch an. Dann habe ich Mirjam angerufen, sagte ich, was hast du für Schwerpunkte? Und wir stellten heraus, wir haben verschiedene Schwerpunkte. Und ich denke, das ist ja mal ganz spannend auch für euch, so einen Text mal von 2 verschiedenen Seiten auch mal wahrzunehmen. Begegnung mit Folgen. Ich weiß nicht, ob ich diese Begebenheit hier schon mal erzählt habe, aber sie passt genau hierher. Ich hatte Richard kennengelernt während eines Einsatzes mit dem sogenannten mobilen Treffpunkt. Das ist ein Bus, der in den Fußgängerzonen steht. Und wir versuchen die ganze Woche mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich war einige Jahre mit diesem Bus unterwegs. In diesem Zusammenhang fand dann abends meistens eine Evangelisation in einem Zelt statt oder in einer Gemeinde. Und Richard, er kam die Fußgängerzone lang, wir kamen ins Gespräch, wir verstanden uns, er war ein bisschen jünger als ich. Und Richard war sehr offen. Offen deshalb, weil er ein Problem hatte. Er war IT-Fachmann bei SAP, also eine sehr große Firma. Und er war für ein halbes Jahr in den USA. Und er war gerade ein paar Tage zurückgekommen und er hatte das Problem, dass seine Verlobte während der Zeit, wo er weg war, ein anderes Verständnis von Treue hatte als er. Das heißt, die Beziehung war zerbrochen und Richard war am Boden zerstört. So standen wir uns gegenüber und wir hatten ein tolles Gespräch. Und er kam dann die Tage immer mal so vorbei, wir sprachen miteinander, wir freundeten uns fast an und so gingen wir nach einer Woche auseinander und Richard hatte zwar sehr viel gehört, aber er hatte keine Entscheidung für Jesus getroffen. Etwa 3 Monate später klingelte bei uns zu Hause das Telefon und da war dieser Richard dran und er fragte, ob er einmal uns besuchen könnte über das Wochenende. Natürlich konnte er das und er kam auch. Das wiederholte sich dann insgesamt 3-mal an 3 Wochenenden zu verschiedenen Zeitpunkten. Immer wieder lange Glaubensgespräche. Ich nahm ihn mit in unsere Gemeinde und Richard bekehrte sich nicht. Bei der letzten Begegnung sagte er zu mir, wir waren hier oben im Wald, überhalb der Ruhr, ganz weit im Wald drin, wir saßen auf einer Bank und eigentlich war jetzt alles gesagt. Ich konnte ihm nicht mehr sagen. Und plötzlich sagte dieser Mann Folgendes. Er sagte, wir setzen uns, sitzen hier auf dieser Bank 10 Minuten, was ich sage, stimmt wirklich. Und wenn Gott innerhalb der nächsten 10 Minuten zu mir nicht sichtbar oder hörbar redet, dann war es das für mich mit dem Glauben. Könnt ihr euch vorstellen, was hier für eine Spannung auftrat für mich? Vielleicht landet jetzt vor uns ein Buntspecht und spricht Johannes 3, Vers 16 auf. Ich rechnete mit allem. Vielleicht war ich gespannter als Richard. Aber es blieb still, nichts. Richard verlangte eine Epiphanie. Weiß einer von euch, was das heißt? Ihr kennt alle das Wort Epiphanias. Das heißt Offenbarung. Richard verlangte eine Offenbarung Gottes und sie wurde ihm verwehrt. Wir gingen wortlos nach Hause. Richard packte seinen Koffer, es war Samstag, er wollte eigentlich bis Sonntag bleiben. Richard verschwand nicht nur an diesem Samstag, sondern auch aus unserem Leben. Das ist etwa 10 Jahre her. Richard hat sich nie mehr gemeldet. Epiphanias. Richard verlangte eine Epiphanias, Mose verlangte keine Epiphanias und bekam sie. Sie traf Mose völlig unvorbereitet. Sie traf Mose in der Monotonie eines Lebens, ausgebremst. 40 Jahre Hitze, Dürre, Steine, blökende Schafe, 40 Jahre Stille Gottes, nichts. Und dann Epiphanie. Er war mittlerweile 80 Jahre alt. Er war auf diesem Abstellgleis eines Lebens gelandet. Vielleicht fühlst du dich auch so, so abgestellt. Es gibt nichts Neues mehr, keine Varianten mehr, auch nicht in deinem Glaubensleben. Es ist immer so und irgendwie wird es langweilig. Immer der gleiche Trott. Wir hatten in diesem Rahmen der mobilen Treffpunkte auch mit Menschen, wir hatten immer vorbereitete Fragen und das meiste, was im Blick auf das Leben rüberkam, war, dass die Menschen sagten, es ist immer der gleiche Trott. Das ist nichts Neues. 40 Jahre. Das, was in seinem Leben so spektakulär angefangen hatte, dieses atemberaubende Umfeld von Geld, Macht und Intelligenz dort an dem Hof des Pharao, das war längst Geschichte. Das war 40 Jahre her. Vor 40 Jahren hatte er diese Flucht aus Ägypten hier in dieses Land Midian angetreten. Und es beginnt mit einem kleinen Nebensatz. Manchmal muss man die Nebensätze der Schrift lesen. Da heißt es, als er aus Ägypten rauskam, er kam in dieses Land Midian, er wusste nicht, wie es weitergeht und dann steht in einem Nebensatz und er setzte sich an einen Brunnenrand. Ich dachte mir, gibt es etwas Niedergeschlagenes? Lass dieses Bild innerlich mal entstehen. Da sitzt ein Mann zusammengekauert, alleine, dort an diesem Brunnenland, im Niemandsland. Isoliert vom pharaonischen Palast, getrennt von seinem Volk. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe in den letzten 3 Wochen in 6 Trauerhäusern gesessen und habe morgen die 6. Beerdigung innerhalb von 3, 3,5 Wochen. Junge Menschen dabei. Man erlebt und hört Geschichten, Lebensgeschichten. Und das lässt einem nie kalt. Unfälle wie morgen, einfach rausgerissen aus dem Leben, Krankheiten. Und er sitzt an einem Brunnenrand. Mose ist niedergeschlagen, ein Mann ohne Vision, der sich genau jetzt dem Trott des Lebens hingibt. Das ist ja das Fatale dabei. Es entsteht ein Trott. Man hat keine Kraft mehr, noch irgendetwas zu tun. Es entstehen keine Visionen mehr. Das ist eine schlimme Situation. In diesem Trott heiratet er eine Frau, nichts dagegen. Diese Frau heißt Zippora und sie ist die Tochter eines heidnischen Priesters. Was aber bezeichnend ist, er bekommt einen Sohn und der erste Sohn, den er bekommt, heißt Gershon. Und damals war es so, dass man den Kindern einen Namen gab, auch der Emotionen, die man in sich trug oder der Geschichten, die man erlebt hatte. Und dieser Gershon bedeutet, ich bin ein Fremder im fremden Land. Das heißt Gershon. Das assoziiert dieser Mose mit diesem Sohn. Merken wir, selbst in die Namensgebung seines Kindes fließt seine ganze Geschichte ein. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Er sitzt an einem Brunnenrand. Szenenwechsel. Gott hatte Mose die letzten 40 Jahre im Blick, ohne dass dieser es wusste. Mose war in der Schule Gottes und er wusste überhaupt nichts davon. Gott hörte das Klagen des Volkes Israel in Ägypten, das unter dem Frondienst des ägyptischen Despoten des Pharao stöhnte. Und jetzt geschieht etwas. Und wir müssen im Blick auch vom Griechischen her, müssen wir immer differenzieren, wenn es um eine Zeit geht. Wir haben den Zeitbegriff nur der ablaufenden Zeit, eben der Uhr. Es läuft eine Zeit ab. Diese Zeit heißt vom Griechischen her Chronos, ablaufende Zeit. Was jetzt geschieht, ist Kairos. Das ist der zweite Begriff vom Griechischen im Blick auf die Zeit. Chronos ist ablaufende Zeit, Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt. Kairos ist eigentlich eine griechische Gottheit, die kahlköpfig vorgestellt wird und auf der Rückseite hat die einen Pferdeschwanz. Hier kommt dieser Begriff her, die Situation beim Schopfe packen. Im Galaterbrief wird dieser Kairos sehr gut beschrieben. Da heißt es nämlich, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Kairos. Ein Zeitpunkt. Und diesen Zeitpunkt können wir verpassen in unserem Leben. Vielleicht hast du eine Geschichte in deinem Leben, wo du einen Zeitpunkt verpasst hast und der kommt nicht mehr wieder. Da ist was verloren gegangen. Hier haben wir es mit Kairos zu tun. 40 Jahre. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Gott lenkt den Blick des Mose auf diesen brennenden Dornbusch. Kairos. Das war für Mose im ersten Moment nichts Neues. In dieser Hitze der Wüste brannten öfters durch Selbstentzündung solche Büsche. Aber hier war es eben das Nichtverbrennen des Holzes. Das Feuer brannte, aber es verzehrte sich nicht. Wisst ihr, nur so ein Nebengedanke. Manchmal kommt einem Gott vor in unserem Leben wie so ein Feuer, das wir nicht verstehen, aber das uns nicht verzehrt. Das uns nicht verzehrt. Der Allmächtige, und das ist mir ganz wichtig jetzt zu sagen, ist ein wichtiger Punkt in dieser Predigt. Der Allmächtige begegnet Mose wo? Im Alltäglichen. Dieser Gott begegnet Mose, der Allmächtige begegnet dieser Mose im Alltäglichen. Wisst ihr, mir fällt gerade ein, als es nachher zur direkten Aufforderung des Dienstes geht, da fragt Gott den Mose, Mose, was hast du in deiner Hand? Er hatte etwas Alltägliches in seiner Hand, nämlich einen Stock, den Stock des Hirten. Und Gott spricht zu ihm, wirf ihn hin. Wirf das Alltägliche hin. Und dieses Alltägliche wird eine Schlange. Und Mose flieht. Er flieht von dem, was alltäglich für ihn ist im Umgang. Und Gott fordert ihn an, genau diese Schlange wieder zu fassen, dass sie wieder zum Stock wird. Mose entdeckt im Alltäglichen den oder das Außergewöhnliche. Ihr Lieben, dieser Wüstenfleck am Horeb wird für Mose zum heiligen Ort, zur ganz persönlichen Gottesbegegnung, mitten in der Monotonie seines Lebens. Wisst ihr, von der Anwendung her, wir wünschen uns ja das Außergewöhnliche. Als Rentner bin ich jetzt viel unterwegs. Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Manchmal frage ich in der Stille in irgendeines Waldes so vor mich hin und hoffe, Gott hört mich. Red doch mal. Mach doch mal irgendwas, dass mir das hilft, wo ich mich dran festhalten kann. Sprich doch mal ein Wort. muss kein Buntspecht sein. Das steckt doch in uns allen. Das hätten wir doch gerne. Wir können das doch verstehen, wie einer ein Vlies auslegt, Gideon. Ich habe es schon mal gemacht, hat nicht funktioniert. Aber das ist doch in uns allen. Hier sind doch Menschen, die haben das gemacht, wie du und ich. Wir wünschen uns das. Ihr Lieben, Gott offenbart sich selten im Außergewöhnlichen, aber er offenbart sich sehr oft im Alltäglichen. Und wisst ihr was, wir übersehen es. Ihr kennt das, ich bete immer um einen Parkplatz. Und wenn es voll ist, fahre ich so lange rum, bis er frei ist. Ist ja auch irgendwie nicht richtig, gell? Ihr Lieben, deshalb kann dein ganz persönlicher Dornbusch mitten in deiner Küche brennen. Ihr versteht die Anwendung. Oder in der Stille deiner Wohnung, bei einem Spaziergang oder jetzt auf deinem Stuhl. Seht, was wir brauchen, ist eine Offenheit. Eine natürliche Offenheit, Gott zur Begegnung, mit seiner Gegenwart immer und überall auch zu rechnen. Wir lesen im Hebräerbrief ein wunderbares Zeugnis von Mose. Da steht, Mose lebte mit Gott so. Weiß einer, wie es weitergeht? Das habe ich früher viel mehr gemacht, diese Abfrage. Ich habe mir das eigentlich abgewöhnt. Ja. Mich hat auch einer gefragt mal, der stand hier vorne, war ein ganz kompliziertes Wort und sagte dann, der Pastor eurer Gemeinde weiß das ja. Ich wusste es natürlich nicht. Und das hat er ausgekostet da oben. Ja, ich sage auch nicht, wer das war. Bei Mose heißt es im Hebräerbrief, er lebte mit Gott, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist ein sehr schönes Zeugnis. Er lebte mit Gott auf eine natürliche Art und Weise. Er kommunizierte mit ihm, er besprach alles mit ihm. Ihr Lieben, gehen wir einen Schritt weiter. Viele Christen müssen heraus aus einer leblosen Gottes- oder Glaubensdogmatik, heraus aus einem monotonen und routinierten Glaubensweg ohne Gottesbegegnung. Viele Christen erleben nichts mehr, auch nicht im Kleinen. So, jetzt schaut mal ins Alte Testament. Wenn man das Volk Gottes im Alten Testament verfolgt, sehen sie rückblickend immer wieder Altäre. Ganz viele Altäre wurden gebaut. Altäre wurden gebaut, wo Menschen oder ein Volk eine Gottesbegegnung hatte. Und das haben die festgehalten. Hier wollten sie sich daran erinnern, wenn sie vielleicht nach Jahren da wieder vorbeikamen. Also baute man einen Altar. Zeichen der Erinnerung an eine besondere Begegnung. Ich stelle dir die Frage ganz persönlich, wenn du zurückblickst in deinem Leben, siehst du Altäre? Wo du dich dran wieder motivieren kannst. Wisst ihr, was ich seit der ersten Woche der Pandemie gemacht habe, bis heute mache? Ich schreibe mir persönlich alle Worte auf, die mich ermutigen, die ich irgendwie lese, aus den Losungen, in der stillen Zeit. Und auf diese Art und Weise sind 12 DIN A4 Seiten eng geschrieben zusammengekommen, bis jetzt. Ich möchte einmal zurückblicken auf diese Zeit. Ich möchte mir das irgendwann ausdrucken und möchte das abheften und möchte dann mal sehen, Gott hat zu mir gesprochen am 23.08. und hat mich ermutigt mit einem solchen Wort. Das ist sowas. Wo wir wirklich auch hier sehen, wo wir so einen kleinen Altar sehen im Leben unseres Lebens. Ich gehe weiter. Kann eine Gemeinde, könnt ihr als Gemeinde zurückblicken, wo ihr Dornbüsche entdeckt, wo ihr in besonderer Weise die Gottesnähe erlebt habt und habt auch vielleicht so einen Altar gebaut, an den ihr euch zurückerinnern könnt. Es kann eine Aktion sein. Es kann vielleicht auch etwas Negatives sein. Ihr Lieben, in einem Buch von Max Lucado las ich interessante Gedanken und ich habe diese Gedanken weiter gesponnen und habe sie mit eigenen Gedanken ergänzt. Die Frage ist Abraham mit seinem Sohn Isaak noch einmal auf den Berg Moria gestiegen und hat sich den Altar angeguckt, den er aufgeschichtet hatte, um seinen Sohn zu opfern? An was hat denn Zachäus gedacht, als er dort in Jericho immer wieder unter diesem Maulbeerbaum vorbeigelaufen ist, wo er gesessen hat, wo er die Begegnung mit Jesus hatte? Man kann sich die Frage stellen, hat Maria dieses Alabasterfläschchen, das sie zerbrochen hat, um Jesus zu salben, um diesen Geruch, der sich verbreitet hat dort im Haus, hat sie diese Scherben zusammengekehrt und aufbewahrt, um sich immer wieder daran zu erinnern? Ich habe mich gefragt, Lazarus, der in diesem Grab gelegen hat, ist er nochmal dahin zurückgegangen, wo er tot lag und lebend durch den Ruf Jesu herauskam? Ist Paulus nochmal vor die Stadt Damaskus gepilgert und hat sich den Ort angesehen, wo Gott zu ihm sprach und wo er vom Pferd fiel? Ich hätte das gemacht. Vielleicht haben die das auch gemacht. Gehen wir wieder zu Mose in die Wüste. Mose entdeckt einen brennenden Dornbusch noch einmal, der wieder alle Logik der Physik brennt, aber nicht verbrennt. Mose ist neugierig, er will der Sache auf den Grund gehen, er ignoriert diese besondere Erscheinung nicht. Er geht auf das Phänomen zu und erhört die doppelte Namensrufung Mose, Mose. Mitten in der Einsamkeit, mitten in der Widerwärtigkeit von hitzeblökenden Schafen, mitten in einem ausgebremsten Leben redet Gott ganz persönlich. Nicht global, sondern zentral. Mose, Mose. Diese doppelte Namensgebung, sie lässt keinen Trugschluss zu. Und ich glaube, da ist Miriam ja dann auch drauf eingegangen, diese drei Dinge, deshalb überspringe ich die eigentlich. Mose sagt, hier bin ich. Es ist die Zusage einer Bereitschaftserklärung. Ich bin da, hier bin ich. Das Zweite, was er sagt, wer bin ich? Es ist keine Frage nach der Identität, sondern ich betone sie mal anders. Er könnte auch sagen, Gott, wer bin ich schon? Und die entscheidende Frage ist dann zum Schluss, wer bist du denn eigentlich? Leute, darum geht's. Wer bist du denn? Und dann kommt diese bekannte Aussage, ich bin der, ich bin. Der schickt dich. Der begegnet dir. Ihr Lieben, dreckiger, staubiger Wüstenboden, alltäglicher Boden, auf dem wir uns bewegen und der nichts Besonderes ist, wird heilig und besonders, wenn Gott ihn betritt. Hier in diesem Raum, wie gesagt, in deiner Küche, beim Spaziergang. Ich bin der, ich bin. Zieh deine Schuhe aus. Oh, da fehlt, da ist es. Ich war eins weiter, Entschuldigung. Zieh deine Schuhe aus. Jetzt haben wir diese Aussage, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Was heißt das? Leute, für mich heißt das Ausziehen von Schuhen, wo es brennt, würde ich nicht machen. Wenn es brennt, ziehe ich keine Schuhe aus. Natürlich ist das ein Bild. Mose macht sich mit diesem Ausziehen der Schuhe verletzlich. Er gibt das auf, was ihm Schutz bietet. Seht, so sollen wir vor Gott reden. Ist einfach gesagt, ich weiß das. Loslassen, was uns vermeintlich eigenen Schutz bietet, ablegen, was wir als Sicherheit ins Feld führen, können ganz viele Namen haben, kann ganz unterschiedlich sein. Aufdecken, was wir gerne verhüllen, verschweigen, was wir nicht gerne preisgeben. Haben wir noch den Mut, uns so vor Gott zu stellen, der uns sowieso so kennt? Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt ja, wir sind, alles ist vor Gott bloß und aufgedeckt, mit dem wir es zu tun haben. Kennt uns Gott nicht so mit unserer Schuld, mit unseren Abgründen, mit unseren Gebundenheiten, mit unseren Bitterkeiten, mit unseren Versagen, mit unseren Unversöhnlichkeiten? Ich spreche das alles zu mir selbst. Mose musste zuerst ablegen, erst dann konnte Gott ihn gebrauchen. Es ist dieses paulinische Prinzip aus dem Kolosserbrief, wo es ja darum geht, im 3. Kapitel, leg ab, das. Und dann zieh an, das. Vor dem Anziehen muss das Ablegen kommen. Ich komme zum Schluss. Wann begann die Veränderung? Das ist ein letzter Gedanke, der, finde ich, sehr wichtig ist. Mose führte seine Schafe über die Wüste hinaus, steht da. Was heißt das? Er führte die Schafe über die Wüste hinaus. Natürlich ist das keine geografische Beschreibung. Er übersah nicht irgendwo ein Schild in der Wüste, wo stand, hier endet die Wüste. Seht, im Kontext eines Lebens, und ich möchte das in der Anwendung sehen, im Kontext eines Lebens verlässt dieser 80-jährige Mann einen routinierten und einengenden Lebensrahmen. Und hier ist er uns ganz ähnlich. Und das könnte die Botschaft heute Morgen für dich sein. Er verlässt einen Lebensrahmen. Er bricht mal aus. Und mit diesem letzten Beispiel möchte ich eigentlich fast abschließen. Hat einer die Truman Show gesehen? Das ist ein toller Film. Ich habe den 3-mal gesehen oder 4-mal gesehen. Die Schlussszene, die passt genau jetzt hier rein. Da ist dieser Mann mit dieser Versicherungsfachmann mit Namen Truman Banks, Burbanks. Dieser Mann, der ist seit seiner Geburt, ist der plakativ in der ganzen Welt zu sehen. Und er lebt in einer imaginären Welt. Er ist der Einzige, der es nicht weiß. Ist er verrückt, oder? Bis eines Tages fällt ihm ein Scheinwerfer vom Himmel runter, direkt vor die Füße. Da beginnt jetzt sein Nachdenken. Ich mach's kurz. Irgendwie erahnt er, die wissen alle Bescheid, nur ich nicht. Ich lebe hier in einer Welt, die gibt es so überhaupt nicht. Und er ist erwachsen, der hat geheiratet oder will heiraten. Und dann bricht er aus. Sie versuchen ihn mit allen möglichen Dingen zurückzuhalten. Aber er fährt mit einem Segelschiff raus aufs Meer. Und wisst ihr, was dann passiert? Er stößt mit dem Segelboot an den Horizont. Bob. Das ist der Horizont. Hier endet seine Welt. Und jetzt ist an diesem Horizont eine Treppe und die geht er hoch. Horizont. Und am Ende der Treppe ist eine Tür. Der Regisseur brüllt, nicht aufmachen. Nicht durchgehen. Er hält kurz inne und dann drückt dieser Mann die Tür auf und verlässt seinen Rahmen und tritt in eine ganz andere, atemberaubende Wirklichkeit. Das wünsche ich, dass wir das erleben. Genau das ist das, was Mose hier erlebt hat. Er treibt seine Herde über die Wüste hinaus. Ihr Lieben, manchmal müssen wir auch raus, raus aus einem eigens gezimmerten Leben, heraus aus den Gedankengebäuden, die nichts anderes mehr zulassen. Ich werde nächstes Jahr, so Gott will, 70. Mann, was hat sich so viel bei mir befestigt? Klingelt nur nicht bei mir abends noch um 9, ich mache nicht mehr auf. Das lässt mein Rahmen nicht mehr zu. Diese Flexibilität ist weg. Gedanken und Vorstellungen. Wisst ihr, macht mal eins, damit schließe ich jetzt. Ich habe mal ein Jahr lang den Römerbrief und sonst nichts anderes gelesen. Und ein Jahr lang habe ich das Buch Nehemia gelesen, nur Nehemia und sonst nichts. Wenn ich hinten war, habe ich vorne angefangen. Zurzeit bin ich beim Buch Prediger und mache das Gleiche. Macht das mal. Ihr werdet merken, macht euch Gedanken, die da mal aufkommen, schreibt euch mal da an den Rand was hin, ist unvorstellbar. Welche Gedanken euch kommen, wenn ihr das immer und immer und immer wieder lest? Dass ihr aus dieser Routine rauskommt. Vielleicht auch aus einem einengenden Kerker von Unzufriedenheit, von dogmatischem Glauben, der nichts anderes mehr zulässt. Der euch plötzlich mit einem Gedanken konfrontiert, den ihr nicht so seht. Liebe Geschwister, geh über die Wüste hinaus und du begegnest Gott vielleicht auf eine neue und atemberaubende Weise. Ihr Lieben, und manchmal stehen ganze Gemeinden an dieser Schnittstelle und gehen nicht über die Wüste hinaus. Und wisst ihr was? Deshalb brennt auch kein Dornbusch. Amen.